Die Psychologie der Selbstbeeinflussung. Impulse für deine innere Freiheit. Von dem Psychologen und NLP-Lehrtrainer Marian Zefferer.
Herzlich willkommen zum zweiten Teil. Heute soll es darum gehen, was ich am NLP nicht effizient finde, was ich am neurolinguistischen Programmieren verbessern würde oder auch tue in meinen Ausbildungen, beziehungsweise wo es vielleicht auch ein Curriculum gibt und wo du bestimmte Dinge halt unterrichtest, aber halt ja dann auch die Aufklärung machst, naja, es ist vielleicht auch ein bisschen anders und man könnte es auch ein bisschen anders sehen. Ja, vielleicht gleich eine kurze Vorlage. Es wird nicht vollständig sein. Ich habe mit einem guten Freund, einem NLP-Lehrtrainer und Lehrcoach, dem lieben Robert, mal darüber diskutiert, hey, lass uns mal einen Bullshit-Talk machen. Also wie viele wissen, ich arbeite ja gerne mit Sprachnachrichten. Also ich schicke ihm Sprachnachrichten, er schickt mir Sprachnachrichten. Also ich mache ganz viel Kontakt und ganz viel auch optimieren. Und wenn du ja selber besser werden willst im Storytelling oder Rhetorik, empfehle ich auch immer, hey, schick mir eine Sprachnachricht, hol dir Feedback und so ist das viel effizienter für alle und nicht so aufwendig. Das habe ich in meinem Telegram-Kanal gepostet. Ich glaube, im Podcast habe ich diese Technik oder diese Idee noch nicht erwähnt. Jedenfalls ist er so ein Austauschpartner, wo wir uns immer wieder mal austauschen und ich habe gesagt, hey, machen wir mal einen Austausch hin und her, so ein bisschen dialogisch, was ist alles bullshittig am NLP? Ja, da ist uns viel eingefallen. Also, wie gesagt, wenn du jetzt mal in die wirklich kritische Haltung gehst und zerpflügst, dann bleibt halt wenig bestehen. Das heißt, es wird jetzt hier nur ein Teil sein, was ich so von dem, wie es halt in den Büchern steht oder wie man es klassisch unterrichtet. Man muss dann auch immer den Unterschied sehen zwischen, naja, wie macht es ein bestimmter Trainer, also es ist eben nicht, wie macht es der NLP-Trainer bullshittig, sondern NLP an sich, und das ist ja schwierig, weil NLP an sich gibt es ja gar nicht, das ist nicht existent, sondern das macht immer ein Mensch. Das heißt, wir sprechen eigentlich immer davon, na gut, viele Menschen unterrichten das so, beziehungsweise in den Büchern ist es so abgedruckt und deswegen sagen wir mal, es ist so, aber in Wirklichkeit wirst du merken, also wir werden zum Beispiel über das Metamodell reden, das ist ein Modell der Sprache oder wie Sprache funktioniert oder auch nicht funktioniert. Und das wird sehr verschieden unterrichtet. Also von gar nicht bis extrem gibt es da alle Varianten. Das heißt, du kannst nicht sagen, NLP ist es, weil je nachdem, welche Ausbildung du warst, hast du ein ganz anderes Gefühl zum Metamodell. Ja. Genau, das heißt, da ist eigentlich kein Stein gerade geblieben. Aber jetzt für mich mal, okay, was funktioniert denn so NLP nicht, beziehungsweise wirst du bei mir vielleicht auch in der Ausbildung so gar nicht erfahren oder anders erfahren. Also ich habe in der letzten Folge schon mich über WAKOG und Repräsentationskanäle und Augenzugangshinweise ausgelassen. Das ist ein Punkt, den werde ich hier nicht weiter erwähnen, weil das habe ich schon gesagt. Der zweite Punkt ist das Metamodell der Sprache. Das war für mich, wie ich angefangen habe zu lernen, ich fand das so geil. Also endlich mal ein Modell zu haben, wo du wirklich strukturiert jeden Satz zerlegen und auseinandernehmen kannst. Also es war mega. Ne? Für dich, wenn du noch keine Ahnung hast vom Metamodell, du kannst dir das so vorstellen, die Sprache ist nicht exakt. Sie hat drei Prozesse, die gehen auf Noam Chomsky zurück, nämlich Generalisierungen, Tilgungen und Verzerrungen. Das heißt, es werden Dinge verallgemeinert. Immer geht es mir schlecht, ja, immer geht es mir nicht schlecht, aber es ist eine Verallgemeinerung, in dem Fall über den Zeitraum oder alle Menschen mögen mich nicht. Es gibt Tilgungen, das heißt, es wird etwas weggelassen. Man könnte auch, die Übersetzung ist auch nicht gut, da kommen wir später noch dazu. Das heißt, ich sage einfach bestimmte Sachen nicht. Ja. Ich sage zum Beispiel nicht, dass ich mir einen bestimmten Krieg wünsche, weil ich dann Erdöl bekomme, sondern ich sage nur, dass da ganz böse, schlimme Menschen sind, die, keine Ahnung, wegen Frauenrechte oder Brunnenkriege oder Schulsystem oder whatever. Also ich sage, nein, einfach bestimmte Informationen nicht, ja, damit ich meine Agenda durchsetze. Das ist jetzt nicht die Idee, dass ich die Agenda durchsetze, aber es werden einfach ganz oft Informationen weggelassen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Und der dritte Punkt, Verzerrungen, ist, naja, es wird zwar was gesagt, aber es entspricht nicht ganz der Realität. Es ist aber keine Generalisierung, es ist kein Weglassen, sondern es ist nochmal was ganz anderes. Es wird etwas so dargestellt, wie es gar nicht ist. Und gerade diese letzte Kategorie ist hochspannend, wo ich ja zum Beispiel auch dieses Ursache-Wirkungsmuster sehe, nämlich die Idee, dass andere meine Gefühle machen. Und das ist einfach neurobiologisch schwierig haltbar, weil es immer so ist, klar, ich sehe was im Außen, aber es wird dann in meinem Kopf interpretiert und ich mache dann mein Gefühl. Natürlich ist der Auslöser wichtig, ja, aber der Auslöser kann bei jedem Menschen halt auch anders wirken. Das heißt, der eine wird traurig, der andere wird wütend, der andere hat gar kein besonderes Gefühl, der dritte lacht, also von dem her, es ist sehr unterschiedlich. Und das wäre eine Verzerrung, wenn ich sage, hey du, wenn du jetzt sagst, mein Podcast ist nicht gut, dann bin ich tot traurig. Das wäre so eine Ursache-Wirkungsbeziehung, weil die Wahrheit ist, wenn du jetzt sagst, mein Podcast ist nicht gut, dann höre ich das in meinem Kopf. Dann bewerte ich das als, oh Gott, ich bin nicht gut genug. Und dann macht mein Körper ein schlechtes Gefühl. Das wäre die Auflösung dieser Verzerrung. Jetzt bin ich schon ein bisschen ins Detail gegangen, und das geht jetzt gar nicht. Also dieses Modell hat über 20 Muster. Also diese drei Kategorien unterteilt sich dann in 20 Muster. Und ein großer Kritikpunkt ist natürlich, dass das im Englischen gemacht wurde und die Übersetzungen unterschiedlich sind. Das heißt, die Zuordnung der verschiedenen Kategorien waren schon mal unterschiedlich, wobei meines Erachtens haben sie da auch ein bisschen schlampig gearbeitet, auch im Englischen, aber das jetzt mal nur so nebenbei. Und ich mache in meiner Ausbildung, zeige ich den Leuten auch immer, wo man jede, also es gibt dann manche, die kann man in allen Kategorien sehen, manche Untermuster, manche nur in zwei und ganz wenige sind nur in einer Kategorie drin. Also da fängt schon mal an, dass es nicht sehr exakt ist. Was mich aber jetzt, also eher stört, ist diese Vollständigkeit. Ja, also ich kann dir sagen, von den Leuten, die ich kenne, die NLP unterrichten und die auch sehr gut unterrichten, also jetzt nicht nur so Hörensagen, sondern wo ich auch weiß, hey, haben Rang und Name, haben schon viele Ausbildungen gemacht, gibt es welche, die unterrichten drei Muster. Und mit drei meine ich nicht Generalisierung, Zielung, Verzerrung, sondern drei Muster. Ich kenne welche, die unterrichten 5, 10, dann ich selber bin, glaube ich, bei 13, genau. Und dann halt die gut 20. Ja. Und dazwischen wird es auch noch andere geben, aber es ist so, wo ich wirklich persönlich weiß und es auch schon mal gesehen habe, teilweise, wie die es unterrichten. Ich finde es total geil und ich finde auch vollständig total geil, Vollständigkeit total geil und ich als NLP-Lehrtrainer habe es gerne vollständig, also alle Muster. Jetzt, wenn ich mir die Praxis ansehe, dann muss ich einfach sagen, dass die Leute, die nur 3 oder 5 Muster lernen, die können diese 3 oder 5 Muster richtig gut. Der über 20 Muster lernt, ja, der findet das Modell meistens sehr komplex und macht dann auch nur so ein bisschen was. Das heißt, also das Geile am Metamodell, ne, die Kernessenz schon mal hast, ist ja, dass wir in der Regel, wenn wir jetzt die 20 Muster hernehmen, vielleicht so 4, 5 dieser Kategorien selber oft schon erfragen. Und die Idee beim Metamodell ist ja, schau mal, es gibt noch 15 andere Möglichkeiten, das zu hinterfragen. Und das Problem ist halt, wenn man das nur so mal kurz macht, dass die Leute dann sagen, ja, sie machen Metamodell. Was sie aber in Wirklichkeit machen, ist, dieselben Fragen zu stellen, die sie schon immer gestellt haben, nämlich diese 5 Kategorien, die sie halt schon kannten oder halt gemacht haben. Und eigentlich wäre die Idee ja, naja, erweitere deinen Rahmen, stell mal eine andere Frage. Ich gebe dir ein praktisches Beispiel. Es gibt eine Kategorie, verlorene Performativ, da ist die Frage, die wir in der Regel stellen, wer sagt es? Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, das ist so, die Wissenschaft sagt, dann wäre die Frage, also dann ist die Idee, da wurde nicht erwähnt, von wem wer die Quelle ist. Und dann kannst du fragen, wer sagt es? Das ist für manche total geil, einfach mal diese Frage in der Hand zu haben. Jetzt gibt es aber auch so Aussagen wie, ja, der Susi geht's nicht gut oder die Susi mag mich nicht oder wie auch immer. Und da könntest du auch fragen, wer sagt es? Weil da wäre auch die Quelle spannend. Die Quelle kann nicht auch selber sein. Das kann ja irgendwer sein. In der Weise wäre es aber vielleicht schlauer zu fragen nach den sogenannten Gedankenlesen im NLP und da wäre die Standardfrage, woher weißt du das? Das heißt, wenn ich sage, die Susi mag mich nicht, dann wäre die wahrscheinlich bessere Frage, weiß man nicht immer, aber wahrscheinlich, woher weißt du das, dass die Susi dich nicht mag? Da kommst du wahrscheinlich schneller zum Ziel, als wenn du sagst es. So, das Problem, was ich jetzt sehe, ist, dass die Leute, die das lernen, oft zwar dann ein paar Fragen an der Hand haben, aber wenn ich vorher schon gefragt habe, wer sagt es, fragen die Leute das nachher weiterhin. Und eigentlich ist es viel geiler zu sagen, hey, die ganzen Fragen, die du normalerweise nicht fragst, stell die mal so oft wie möglich, damit es in dein Repertoire kommt. Und das wird meines Erachtens, es geht im Unterrichten oft unter. Ja. Da vielleicht auch gleich klar, weil ich schon mal sprachliches Modell bin, das ist auch ein Problem bei den Slate-of-Mouth-Patterns. Also ich finde die Slate-of-Mouth-Patterns, das sind so 14 Schlagfertigkeitsmuster im NLP. Total geil, das ist NLP-Masterstoff. Also ich bin da vielleicht ein bisschen zu fasziniert davon. Also manche Teilnehmer überfordert es dann auch, wenn sie sagen, okay Maren, wir merken, du bist begeistert. Und bei vielen springt es über, bei manchen nicht. Das ist too much. Also auch da, also die 14 Muster sind super. Ja? Aber ich glaube, wenn man den Leuten 7 Muster in die Hand geben würde oder 5, dann könnten es die Leute besser. Ja? Unabhängig von der Didaktik ist einfach 14 für jeden einfach, also wie mir, die meisten können das dann auch und so, aber wenn ich jetzt zum Beispiel 5 an der Hand hätte, ja, dann würde ich die einfach viel besser machen. Und auch da, und die sind auch nicht vollständig. Ist ja nicht so, dass Robert Dills die Vollständigkeit der Schlagfertigkeit und der von den Glaubenssätzen irgendwie, das, also zum Beispiel wortwörtlich nehmen, ist ist nicht dabei. Wortwörtlich nehmen ist kein Slate-of-Mouth-Pattern. Das ist aber manchmal, auch im Coaching, hocheffektiv. Ja, wenn jemand irgendwas sagt, du nimmst es wortwörtlich genauso, wie es gesagt hat, was natürlich dann ganz anderen Sinn ergibt. Ja. Also wenn jemand sagt, ja, wir haben die Liebe verloren und du fragst dann, okay, wo ist sie denn stecken geblieben? Im Klo oder im Bett oder wo ist sie verloren gegangen? Das ist ein sogenanntes wortwörtlich nehmen. Ja. Dieses Pattern gibt es nicht so. Ja, manche können jetzt sagen, ja, Analogie, Metapher. Nee, an sich wortwörtlich nehmen, hat schon einmal einen anderen Fokus. Das heißt, es ist nicht vollständig, die 14 Muster. Und wenn es jetzt nicht vollständig ist, dann muss man auch sagen, naja, warum nicht ein bisschen eindampfen? Ja, also es gibt ein paar Muster, die man auch zusammenfügen könnte. Es gibt auch ein paar Muster, die nicht ganz so effektiv sind wie andere. Ja, also auch da dasselbe wieder. Als NLP-Lehrtrainer liebe ich Vollständigkeit, wobei ganz vollständig ist es ja nicht in dem Fall. Aber gleichzeitig zu der Didaktik zwecken, werden 5 Muster viel besser. Das sage ich auch meinen Leuten oft, hey, nimm dir 3, 4, 5 Muster, die du noch nicht so im Petto hattest, her und üb genau diese Muster. Es ist viel besser, als wenn du jetzt da die 14 Namen kennst, aber eigentlich nicht anwendest. Ja, das mal zu den sprachlichen Modellen. Man könnte auch noch viel zum Milton-Modell, das ist das dritte sprachliche Modell, was wir im NLP haben. Also Milton und Meta ist so praktischer Stoff. Da geht es darum, die Sprache der Hypnose zu sprechen, vage zu sprechen. Ja, das ist auch, da gibt es auch viel zu sagen. Da schweige ich jetzt erstmal drüber, weil es noch so viele andere Sachen gibt, die ich verbesserungswürdig finde. Also das mal zu den sprachlichen Modellen. Zu WAKOK habe ich ja schon was gesagt. Dann ein weiterer Punkt, den wir im NLP haben, ist ja die DILS-Pyramide, die früher oder von manchen auch als neurologische Ebene bezeichnet wird und die Ralf Stumpf zum Beispiel auch nochmal verändert hat, von der Pyramide in der Weltkugel. Das finde ich vom Bild her deutlich besser, weil die Pyramide suggeriert ja eine Hierarchie und meines Erachtens gibt es diese Hierarchie nicht. Zwar klingt es im ersten Moment total schlüssig, aber meines Erachtens gibt es die nicht wirklich. Beim Ralf gibt es schon eine Hierarchie, aber das ist praktisch eine obere Ebene, untere Ebene. Also die ersten drei und dann die oberen. Jetzt für die, die noch gar nichts von der DILS-Pyramide wissen, ich habe Ihnen Podcast Crashkurs NLP, vielleicht wenn jetzt einiges zu viel hier ist, hör dir den vorher nochmal an, Crashkurs NLP, und dann macht die Folge vielleicht auch mehr Sinn für dich. Also DILS-Pyramide, unten ist die Umwelt, dann kommt das Verhalten, dann kommen die Fähigkeiten, dann kommen Glaubenssätze und Werte, dann kommt die Identität, beziehungsweise da ist schon die Frage, nenne ich Selbstbild, nenne ich Selbstkonzept. Selbstkonzept wäre eigentlich viel besser, aber gut, das ist mal so eine Begrifflichkeit. Und dann kommt die Zugehörigkeit, beziehungsweise danach kommt nochmal die Spiritualität oder man bringt die Spiritualität schon da rein und so weiter. Also da gibt es ein paar Abwandlungen von diesem DILS-Pyramide. Die ist übrigens weit über NLP-Kreise hinaus bekannt. Also die ist, wird auch in Coaching-Ausbildungen und so weiter öfters verwendet. Selbst von Leuten, die NLP nicht mögen. Also das heißt, das hat Wellen geschlagen. Ja, wahrscheinlich, weil es simpel ist, was irgendwie logisch ist, was irgendwie verständlich ist. Man merkt dann, es ist überhaupt nicht logisch. Ja. Aber was sagt die Pyramide jetzt aus? Naja, auf diesen Ebenen können wir arbeiten. Dann war auch so eine Idee, naja, ein Problem kann auf jeder Ebene sein. Ja, also Beispiel, wenn du Schimmel in deinem Zimmer hast, dann ist das ein Umweltproblem. Ja. Also das heißt, es ist kein Verhaltensproblem, kein Fähigkeitsproblem, kein Glaubenssatzproblem, sondern nee, da ist in der Umwelt, ist Schimmel und der gehört entfernt. Und wenn er weg ist, dann ist dein Schlafproblem vielleicht auch gelöst, so in die Richtung. Ja, jedenfalls, und dann ist bei vielen eben diese Hierarchie. Also wenn ich auf höheren Ebenen arbeite, also auf Glaubenssatzebene, auf Identitätsebene, oder da was verändere, dann verändert es tendenziell auch die unteren Ebenen zum Besseren oder Schlechteren, je nachdem. Und das kann zwar passieren, aber es muss erstens mal nicht passieren und es kann auch in die andere Richtung gehen. Also du kannst auch am Selbstkonzept arbeiten und es ändert nichts an einem Schimmel in der Wohnung. Das heißt, da wird überhaupt nichts runtergearbeitet. Auch so ein Problem dabei ist, dass die Umwelt ja nicht zu mir gehört. Darum finde ich da auch Ralfs Modell viel besser, weil das die unterste und die oberste Ebene ist nicht in dieser Weltkugel drinnen. Weil, naja, mit der Umwelt, ich kann zwar an der Umwelt was machen, aber es bin nicht ich. Ich habe mein Verhalten, ich habe meine Fähigkeiten, ich habe meine Glaubenssätze, ich habe mein Selbstkonzept. Damit kann ich arbeiten, aber das im Außen, auch die Zugehörigkeit zu anderen, das ist ja etwas, was im Außen ist. Ja, manche teilen dann ihre Formate zu den verschiedenen, also die Methoden, die wir so im NLP haben, den verschiedenen Ebenen oder ein Problem oder auch so, wenn manche Menschen fragen, ja, ist das jetzt ein Glaubenssatz oder nicht? Ich kann dir aus meiner, darf man das so sagen, aus meiner Coaching-Praxis sagen, es ist mir scheißegal. Also wenn Leute kommen und sagen, ich habe einen negativen Glaubenssatz. Das Einzige, was ich dann über sie weiß, ist, dass sie wahrscheinlich ein Buch gelesen haben oder ein Seminar besucht haben oder viel mit Freunden geklatscht haben, die das Problem, was sie haben, als Glaubenssatz bezeichnen. Ob das eine Blockade ist, ein Glaubenssatz, negatives, destruktives Verhalten, ist mir vollkommen egal. Ich arbeite immer gleich. Also ich mache da keinen Unterschied. Für mich gibt es nicht, also die Suggestion ist ja, Glaubenssatz ist jetzt, also das ist so das Weltbild dahinter, ist jetzt schwerer zu bearbeiten als irgendein anderes Problem und deswegen müssen wir andere Methoden verwenden oder müssen schwieriger anders arbeiten. Und diese Erfahrung habe ich nicht gemacht. Ja, also zum Beispiel, wenn ich provokativ arbeite, dann ist es vollkommen egal, ob das jetzt ein Glaubenssatz ist oder was anderes, das funktioniert. Ja. Oder auch wenn ich hypnosystemisch arbeite mit vielen Reframings, ist auch vollkommen, natürlich gibt es Probleme, da bietet man ein Reframing an und ups, ist es gelöst und dann gibt es natürlich andere Themen, wo du 1, 2, 3, 10, 20 Mal Reframings in einer Stunde vielleicht sogar anbietest und dann hat sich das erst gelockert. Ja, also das gibt es natürlich, aber ob ich das jetzt Glaubenssatz bezeichne oder nicht, ist ja vollkommen Wumps. Ja? Also es hat für mich keinen Mehrwert, ja? Also generell die Bezeichnung Glaubenssatz. Jetzt sagst du aber, boah Marian, ich habe bei dir eine Ausbildung gemacht, du hast von Glaubenssätzen geredet. Ja, das steht im Curriculum, das muss unterrichtet werden und es macht ja, also jemand, der anfängt und da sehe ich auch die Stärke von NLP, der von Dutten und Blasen keine Ahnung hat, machen diese Einteilungen teilweise total Sinn. Aber ich sage immer so, ein Meister lernt die Regeln, um sie dann zu brechen. Und ich breche ganz viele Regeln, aber nicht, weil die Regel an sich Schwachsinn ist, sondern weil sie dann irgendwann ab einem gewissen Niveau nicht mehr das Ziel verfolgt, was es am Anfang verfolgt hat. Ja, wow, es gibt noch so vieles, was ich jetzt erwähnen könnte. Also Diamond habe ich auch so meine Kritikpunkte, wobei das eher etwas ist, was eher mehr bei uns unterrichtet wird. Dann auch Sliding Anchor ist auch sowas, was bei uns eher weniger, also bei uns rede ich jetzt vom DVNLP, oft nicht so unterrichtet wird, wo es auch Kritikpunkte gibt. Und dann gibt es ganz vieles, was ich eigentlich sehr gut finde, was aber oft falsch verstanden wird. Das sind generell Formate, aber auch Ankern und Teilearbeit ist sowas. Da wird es noch eine eigene Folge dazu geben. Jetzt hier noch so ein großer Kritikpunkt bei, wenn ich jetzt gerade das Curriculum anschaue vom DVNLP, das wird ja in anderen NLP-Ausbildungen gar nicht unterrichtet oder nur noch sehr peripher, und zwar die sogenannte Strategienarbeit. Also, was ich sehr geil fand, für die jetzt Strategiearbeit gar nichts sagt, ist so die Idee, dass du eine bestimmte Fähigkeit auseinanderbaust, auseinanderstöpselst und dann wieder neu zusammenfügst. Das heißt, und sehr detailliert. Das heißt, wenn du jetzt kreativ bist, ist die Frage, wie bist du kreativ? Wie machst du das? Ja, und das heißt, ich bin's einfach. Und NLP geht halt her und sagt, na gut, dann schauen wir uns an, wie genau du das machst. Machst du da Bilder? Machst du da, sagst du dir jetzt was zu dir selber? Hast du da vorher ein Gefühl? Kannst du das nur einem bestimmten Gefühl? Machst du das an einem bestimmten Ort? Und so weiter und so fort. Das heißt, mit dem, was man so kennt im NLP, Dealspyramide, Strategiearbeit, WAKOK und so weiter, bricht man das sehr, 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 sehr stark runter. Und hier ist die Idee, dass du, wenn du das machst, natürlich deutlich genauer weißt und genauer nachmachen kannst, wie die Person das macht. Und die Grundidee ist total geil. Es ist aber, wie soll ich sagen, ziemlich lahm. Also manchmal ist es auch ein bisschen einfacher. Also ich muss dann nicht wissen, ob der ein Bild macht oder das sich sagt oder ein Gefühl hat, sondern also manche Sachen kann man einfach eins zu eins nachmachen. Ja, und das ist ja auch zum Beispiel Modeling. Also wenn ich mich daran erinnere, wie ich das erste Mal klettern war, und waren alles Anfänger, ich auch, und da hat er einen Boulder, also einfach Boulder heißt nichts anderes, dass du halt ohne Seil kletterst am relativen Boden, einfach ein paar Griffe und wir durften nur diese Begriffe nutzen und er hat vorgeklettert. Und mir ist halt aufgefallen, dass er den Hintern eigentlich ziemlich nah am Boden immer hatte, sprich er nicht an der Wand, also nicht mit angezogenen Händen geklettert ist, sondern wann es halt ging, immer halt so hängende Hände. Da gibt es eine eigene Ich hatte vom Dutten und Blasen keine Ahnung, ist mir halt aufgefallen. Ja, praktisch alle haben einfach so geklettert, dass sie die Griffe verwendet haben von ihm, aber die haben sie nie durchgehangen. Und ich habe mir gedacht, na gut, wenn ihr das macht, mache ich es halt auch. Es fühlte sich jetzt nicht unbedingt natürlich an, da immer wieder die Hände durchhängen zu lassen, aber ich habe es einfach nachgemacht. Er hat mich dann gefragt, ob ich schon mal geklettert bin und wie auch immer, ob ich Talent habe. Ich meine, nee, gar nicht. Also ich habe mir nur angeschaut, was du da gemacht hast, habe ich nachgemacht. Und da brauche ich nichts, da brauche ich auch, also da brauche ich nicht fragen, was da in seinem Kopf abgeht. Das machen aber manche. Also die Kernidee von Strategiearbeit finde ich total genial. Die Wahrheit ist, ich verwende es praktisch nie. Also gar nicht so in die Richtung. Wann ist es praktisch? Also ja, beim Modellieren gibt es manche Dinge, wenn man die modelliert, da kann es echt praktisch sein. Aber ansonsten wäre das echt was, das würde ich direkt aus dem Curriculum rauswerfen, wenn du mich fragen würdest. Ja, also wozu? Auch jetzt im Coaching. Also ja, weißt du, wenn du da das Metamodell hast, wenn du da ein bisschen empathisch bist, wenn du einfach gut im Fragen bist, dann kannst du genauso fragen, da brauchst du keine Strategien im Kopf. Also ich muss ja nicht die Strategie 1 zu 1 rekonstruieren. Ja, es reicht ein kleiner Ausschnitt. Ja, also ich unterrichte zum Beispiel meinen Practitioner die Rührei-Technik. Das ist eine Technik, die kommt eigentlich aus der hypnosystemischen Therapie, aber das ist einfach eine total geile Technik, um Strategien zu deinstallieren. Also sprich, Verhaltensweisen, die du hattest, die du nicht mehr haben willst, wie du die losführst. Ja? Und das ist nicht so komplex wie die Strategiearbeit im NLP. Das ist relativ simpel. Ja? Und da müssen wir auch nicht ins Detail rein, sondern da schauen wir uns das mal in Zeitlupe an. Wie macht man das Verhalten des Rauchens, des Trinkens, des Schokoladeessens, des Einkaufens oder was immer diese negative Verhaltensweise ist, die du stetig und unbewusst meistens machst. Und dann zergliedern wir das und dann zerteilen wir das und zerstückeln das und setzen es neu zusammen und so weiter. Und das führt dazu, dass die Leute dann das nicht mehr so gut hinkriegen. Also zumindest nicht mehr unbewusst, nicht mehr automatisch zur Zigarette greifen können. Und es ist aber viel simpler, viel effektiver, als jetzt mit Strategien das zu zerlegen und dann irgendwie zu schauen und zu intervenieren. Also ich finde es gut, wenn man einen Blick dafür hat, dann wie so eine Strategie abläuft. Aber in der Praxis, muss ich sagen, ist die Anwendung echt mau. Also es ist wirklich mau. Ja? Das heißt, so die Idee dann, die oder auch Anwendungsbeispiele wie die Walt Disney Strategie. Das ist total geil, aber da finde ich ja viel geiler die Übersetzungsarbeit, die Robert da gemacht hat. Also dass Walt Disney drei Räume hatte und in drei verschiedenen, ich sag's mal ganz platt, Zuständen war und diese Zustände möglichst zu trennen. Das ist eine total geile Idee. Ja? Also strategiemäßig total geil. Ja, aber da muss ich nichts von Strategien wissen, sondern da schaue ich mir an, wie der es macht und mache dann eine Übersetzungsarbeit. Das heißt, das ist etwas, was halt in den ersten Büchern, glaube ich, viel postuliert wurde, was zumindest Bendler, was ich so gesehen habe, auch gar nicht mehr unterrichtet, jetzt aktuell. Oder wenn nur noch so in Nebensätzen halt, so in die Richtung. Aber gut, er macht hauptsächlich Hypnose- und Subtonalitätenarbeit, weil er das einfach am effizientesten findet. Das war so generell. Aber das ist auch etwas, was ich aus dem Curriculum total rausschmeißen würde. Also ich sehe da keinen großen Mehrwert. Das ist immer die Frage, weißt du, wenn du jetzt hier 20 Tage hast, dann musst du ja das Best-of reingeben. Und dann ist die Frage, ist das das Best-of? Da ist meine Aussage ganz klar nein. Nicht, dass es schlecht ist oder dass es total sinnlos ist. Wenn du modellieren willst, ist das ja durchaus etwas, was man verwenden kann. Aber für die allermeisten, nee, da ist wenig, was sie für die Praxis nutzen können. Zumindest in dem Ausmaß. Also ich würde das persönlich rausschmeißen. Ja, also es gibt noch so viel, liebe Menschen, aber ich rede hier ja schon über 20 Minuten und der Tag geht auch irgendwann dem Ende zu. Das heißt, ich mache hier mal einen Punkt und werde das nächste Mal auch darüber sprechen, was im NLP oft falsch verstanden wird. Also es gibt ganz viele, die NLP, wenn die es vielleicht auch nur lesen, dann so verstehen und dann denkt man sich, ja, nee. Und meines Erachtens ist es aber ganz anders. Und ich gebe NLP da eine andere Konnotation, eine andere Bedeutung. Und meine Deutung, die ich da reininterpretiere, die wird zum nächsten Podcast, in der nächsten Podcast-Folge gehen. Ja, wenn dich das neugierig gemacht hat, auch als Nicht-NLPler, wie gesagt, du kannst dir das anschauen. Ich mache alle Ausbildungen Practitioner, Master, Coach, Trainer, die es dazu gibt. Und mit hoffentlich ein bisschen weniger Bullshit. Wobei, wer weiß, in 10 Jahren sage ich vielleicht Marian, was ich vor 10 Jahren gemacht habe, oh Gott, das darfst du nicht unterrichten, das kannst du nicht machen. Also vielleicht wartest du auch noch ein Jahr, dann gibt es schon wieder neue Sachen, die ich anders mache. In diesem Sinne, bis dann. Ciao dir. Tschüss.
Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte sie doch auf iTunes. Wenn du mehr möchtest, dann schau auf meinem persönlichen Telegram-Kanal Selbstbeeinflussung vorbei oder bei einer meiner Webinare, die interaktiv und kostenfrei sind. Diese findest du auf meiner Website, genauso wie das Audioprogramm, welches mit dem Gutscheincode PODCAST günstiger zu erwerben ist. Wenn du wirklich Meisterschaft erlangen möchtest oder dir der Podcast einfach zu wenig ist, dann lade ich dich ein zu einem NLP-Seminar von mir persönlich oder zu einer NLP-Ausbildung. Schau einfach mal vorbei auf die Website. Ich freue mich auf dich. Bis bald. Dein Marian. Ciao dir. Tschüss.